Radio 1.
Freddie Mercury. Über den Burschen ist er in den vergangenen Jahrzehnten, 50 Jahren wahnsinnig viel geschrieben worden, egal ob in Zeitschriften, Magazinen, Büchern. Es gibt im Fernsehen Dokumentationen, es gibt diese erfolgreichen Kinofilme über seine Band, über ihn, über Queen, über alles. Und man fragt sich so ein bisschen, was kann man über den noch erzählen? Diese Woche erscheint neues Buch schon wieder. Es heißt Freddie Mercury, das Leben, ein Leben in Songs, geschrieben von Mary Austin. Und was da neu ist, weiß der Mann, der quasi unser Queen-Beauftragter hier bei Radio 1 ist, Magnus von Keil. Hallo Magnus.
Hallo Max.
Also für alle, die jetzt nicht so tief wie du in der Materie stecken, also eigentlich für alle, wer ist Mary Austin?
Naja, Mary Austin war Freddies engste Freundin und zeitweise sogar Verlobte. Die beiden haben sich so Anfang der 70er kennengelernt, waren so bis circa Mitte der 70er ein Paar, bis Freddie sich eingestand, dass er sich sexuell dann doch eher zu Männern hingezogen fühlt. Wer den Kinofilm gesehen hat, Bohemian Rhapsody, der erinnert sich bestimmt an diese herzzerreißende Szene, wo Freddie Mary offenbart, dass er glaubt, bisexuell zu sein, worauf sie dann nur meint, nein Freddie, ich glaube, du bist schwul. Und genau so hat es sich auch in Wirklichkeit zugetragen. Und trotzdem verband die beiden so eine tiefe Liebe und auch Vertrautheit miteinander, dass sie zeitlebens enge Freunde geblieben sind. Mhm. Und nach Freddies Tod 1991 war Mary Austin auch die Person, die er als alleinige Erbin seines Nachlasses eingesetzt hat.
Okay, darüber können wir gleich noch ein bisschen genauer reden. Jetzt erstmal zum Buch. Was gibt es bitte schön noch über Freddie Mercury zu erzählen, was wir oder du in diesem Fall noch nicht wusstest?
Ja, das dachte ich auch. Was gibt es da noch zu erzählen? Aber dieses Mal ist es ja echt so, dass die Geschichten direkt von der Person kommen, die Freddie so nahe stand, wie vermutlich niemand sonst. Und man muss auch sagen, Mary Austin ist eine sehr private Person, die lebt sehr zurückgezogen, meidet die Öffentlichkeit. Jetzt Anfang der Woche hat sie ein einziges Fernsehinterview gegeben, den Kollegen bei der BBC, und da hat sie gesagt:
Now I'm much older, I can afford to share.
Jetzt, wo ich wesentlich älter bin, erlaube ich es mir, mehr von Freddie zu teilen. Aber seine Texte gaben mir eine bessere Plattform dafür.
Better platform in which to do that.
Ja, und konkret heißt das, sie erzählt in diesem Buch eben über ihr gemeinsames Leben mit Freddie anhand seiner Songtexte, weil sie war halt unmittelbar dabei, als einige der größten Popkompositionen der Welt entstanden sind, als Freddie Killer Queen geschrieben hat zum Beispiel, da saß sie im Nebenzimmer. Und solche Geschichten aus erster Hand zu hören, gerade aus diesen ganz, ganz frühen Jahren, ist, glaube ich, nicht nur für Fans eine spannende Sache.
Ja, gib noch mal ein Beispiel.
Also, da war so eine Geschichte, die ich total abgefahren fand. Freddie hatte wohl eines Tages in der Zeitung ein Bild eines Gemäldes gesehen. Dieses Gemälde ist in der Londoner Tate Gallery ausgestellt, heißt The Fairy Fellers Masterstroke oder auf Deutsch der Meisterstreich des Elfenholzfällers. Und dieses Bild wurde gemalt von einem Künstler so aus der viktorianischen Zeit namens Richard Dadd. Und dieser Richard Dadd litt unter Wahnvorstellungen, hat wohl im Wahn seinen Vater umgebracht und daraufhin in dieses berühmt-berüchtigte Londoner Bedlam-Krankenhaus eingeliefert. Also wirklich so eine typische Irrenanstalt, wie man das immer aus so Filmen kennt. Und genau an diesem Ort entstand eben auch dieses Bild. Und Freddie war total fasziniert davon, gerade auch wegen dieser düsteren Geschichte. Und Mary erzählt eben, dass sie für eine Weile lang jeden Sonntag in die Tate Gallery gegangen sind, um sich dieses Bild anzugucken. Die standen stundenlang davor, haben immer wieder was Neues darauf entdeckt. Und ich muss auch sagen, ich war selber mal da, hab's gesehen. Das ist nicht groß. Das ist so groß wie eine DIN A4-Seite vielleicht. Aber so kleinteilig, da passiert so viel in diesem Bild. Ja, und daraus ist tatsächlich am Ende ein Song geworden. Veröffentlicht von Queen 1974. Auf ihrem zweiten Album.
So wollte ich gerade sagen, funktioniert das mit der Legendenbildung, und damit Sie sich auch ein Bild machen können oder vielmehr ein Höreindruck, hören wir uns diesen Song, über den gerade Magnus geredet hat, an. Hier sind Queen mit The Fairy Fellers Masterstroke. Von vom zweiten Queen-Album, The Fairyfellas Masterstroke. Das war diese musikalische Phase, wo Queen so ein bisschen komplexer war als Radio Gaga danach. Ich unterhalte mich weiter mit Magnus. Hallo. Und zwar über das Buch von Mary Austin, seiner engsten Vertrauten, ehemaligen Lebensgefährtin. Ein Leben in Songs, Freddie Mercury, so heißt es. 2023, also vor 3 Jahren, gab es eine große Versteigerung bei Sotheby's. Da gab es dann persönliche Gegenstände von Freddie Mercury und Madame Austin hat sich nach über 30 Jahren von seinem Nachlass getrennt. Du bist da extra hingefahren zum Thema Superirre. Was hast du da gesehen oder was hast du da entdecken können?
Ich musste da natürlich hin. Ja, und ich kann dir sagen, es war echt absolut abgefahren. Also da gab es Schmuck, Geschirr, bis hin zu seinem Küchentisch, seine Duschtüren. Es war alles dabei. Mhm. Die waren schon toll, die hätte ich gerne gehabt. Aber ja, und teilweise war es echt so, du läufst da durch, das hat sich fast schon verboten angefühlt, weil es war echt so, als wärst du in seiner Wohnung. Mhm. Ich erinnere mich vor allen Dingen an so einen Raum, der war aufgebaut wie so ein begehbarer Kleiderschrank, vollgestopft bis oben hin mit seinen Klamotten. Und da hing dann seine Lieblingsjacke aus den 70ern neben der Perücke, die er im Slightly Mad Video aufhatte. Also alles Sachen, die ich seit meiner Kindheit kenne von Videos, von Fotos. Und ich bin da durchgelaufen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Mhm. Ja. Und auch bei Mary Austin haben diese Gegenstände eine Menge ausgelöst, offenbar. Ihr Auszug aus Freddys Haus in London und diese Wohnungsauflösung haben nämlich den Stein für dieses Buch erst ins Rollen gebracht. Sie schreibt zum Beispiel darüber, wie sie beim Ausmisten eigentlich so per Zufall in Freddys Klavierhocker so ein zweites Fach entdeckt hat. Und da lagen halt einfach mal die handgeschriebenen Texte für Don't Stop Me Now drin. 45 Jahre lang. Und all das ist im Buch natürlich auch zu sehen. Mhm. Es gibt also nicht nur ihre Erinnerungen in Textform, sondern auch ganz viele unveröffentlichte Bilder, private Fotos und natürlich auch jede Menge kommentierte Notizen, die Freddy sich so gemacht hat zu seinen Songs.
Das sind alles tolle Sachen, aber das sind auch Sachen, die man vielleicht so ein bisschen in so einem Buch erwartet. Gibt es irgendwas, was dich wirklich überrascht hat?
Ja, natürlich sind es die Stories über das private Zusammenleben mit Freddy einfach, ne? Wie die beiden zusammen Weihnachten gefeiert haben oder die anderen Bandkollegen mit ihren Partnerinnen zum Essen kommen und dann dabei geholfen haben, das Klavier rüber ins Schlafzimmer zu schieben und solche Sachen. Also so ganz einfaches Zeug eigentlich, abseits des Superstar-Lebens. Was mich dann aber doch zunächst echt so ein bisschen gewundert hat, Max, sie hat Freddys Tod und den Abschied von ihm eigentlich kaum thematisiert. Natürlich nimmt sie hier und da Bezug darauf, aber auf ein zentrales Kapitel darüber hat sie verzichtet. Und das wahrscheinlich aus gutem Grund, weil Trauer ist ja dann doch einfach was sehr Persönliches. Und ja, auch mal ganz ehrlich, was soll man da erzählen? Sie hat ihren besten Freund tagtäglich besucht, hat ihn beim Sterben begleitet, so gut es eben ging. Und uns Lesern diese ganzen Details zu ersparen, finde ich persönlich sehr nachvollziehbar und auch eine gute Entscheidung.
Naja, vor allen Dingen wahrscheinlich auch, weil Freddie Mercury, das war ja eigentlich schon unmittelbar nach seinem Tod auch klar, so eine Person bleiben wird, die immer leben wird. Also so sofort irgendwie zur Legende wurde. Warum ist das immer noch so? Was glaubst du? Warum fasziniert er immer noch so viele Menschen?
Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass seine Geschichte eigentlich so eine klassische Superheldengeschichte ist. Der ist als Jugendlicher nach England gekommen, hat Rassismus erfahren, Fremdenfeindlichkeit, weil er anders aussah. Dann wurde er sein Leben lang gehänselt wegen seiner Zähne und dann war er auch noch schwul. Und on top of that starb an einer Krankheit, die damals in den frühen 90ern nicht nur unermessliche körperliche Qualen bedeutet hat, sondern ja letztlich auch totale soziale Stigmatisierung. Wir erinnern uns. Gleichzeitig hat er uns aber so viel Schönheit hinterlassen und man muss es auch sagen, einige der bedeutendsten Lieder unserer Zeit einfach. Also ich glaube, du musst kein Queen-Fan sein. We Are The Champions kann jeder singen, das ist fast schon ein Volkslied. Oder Bohemian Rhapsody wurde gerade erst hier von den Radio 1-Kolleginnen und Kollegen als bester Song ever gekürt. Und ja, auch gerade bei jungen Menschen ist Queen halt wahnsinnig beliebt nach wie vor. Und für mich persönlich, insbesondere auch als schwuler Mann, der in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen ist, Freddie bleibt einfach mein ultimativer Superheld. Ja, und auf die Frage, wie sie sich an Freddie erinnert, sagte Mary Austin gegenüber der BBC einfach nur:
What a wonderful creative human being he was.
Tja, Mensch, ja. Das Buch Freddie Mercury, Ein Leben in Songs von Mary Austin, ist erschienen bei C.H. Beck in diesem Verlag, kostet 38 Euro, eingeordnet und jubelnd besprochen von Magnus von Keil. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Bis dann, tschüss.
Bis bald.